Ja, schönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, und schön, dass ihr euch das Thema Sangha gewünscht habt. Ja, gerne möchte ich mit euch ein paar Gedanken dazu teilen. Zunächst zum Wort. Das Wort Sangha kommt aus der Sprache Pali. Das ist die Sprache, in der das erste Mal, also zuallererst, die Lehren des Buddha aufgeschrieben wurden. Es ist die älteste uns heute bekannte Überlieferung der Lehrreden des Buddha. Deswegen ist Pali in gewissem Sinn die Sprache des Buddhismus. Die zweite wichtige Überlieferung, die wir haben, ist in Sanskrit. Sangha ist also in dieser Form aus der Sprache Pali. Auf Sanskrit heißt es übrigens ganz ähnlich, nämlich Sangha. Wenn man das recht wörtlich mal übersetzt, heißt es Versammlung, Zusammenkunft. Und verwendet wird es eigentlich seit Beginn, seit Buddhas Zeiten wird Sangha verwendet für die Gemeinschaft der Mönche, später auch der Nonnen, die Gemeinschaft der Ordinierten, der Mönche und Nonnen. Die Laien wurden ursprünglich, also die, die nicht im Orden sind des Buddha, die nannte man ursprünglich die Freunde des Buddha Dharma. Die waren also sozusagen nicht eingegliedert in die Sangha oder wurden nicht als Teil gesehen. Das hat sich aber bald geändert und es kam später dann das Wort auf, die vierfältige Sangha. Weil die Sangha eben aus vier Gruppierungen besteht, die Mönche, die Nonnen, die männlichen Laien und die weiblichen Laien. Also die vierfältige Sangha. Und so verwenden wir das auch heute in unserer Tradition, in der Plum Village Tradition nach Thich Nhat Hanh. Und wir verwenden das Wort Sangha auch für Gruppen, die eben nur aus Laien bestehen. Sangha wurde schon immer sehr hoch geschätzt im Buddhismus. Der schon zur Zeit vom Buddha kam die Formulierung auf, die drei Juwelen. Wir haben drei Juwelen, nämlich den Buddha, das Dharma und die Sangha. Und in den frühen Zeiten, als alles noch recht informell war oder hemdsärmelig, wie man heute sagen würde. Da ist ein Mönch in Orden aufgenommen worden, indem er sich vor dem Buddha niedergeworfen hat und gesagt hat, ich nehme Zuflucht zum Buddha. Bei der zweiten Niederwerfung, ich nehme Zuflucht zur Sangha. Und bei der dritten Niederwerfung, ich nehme Zuflucht zur Sangha. Ja, beim zweiten Mal habe ich auch schon Sangha gesagt, Dharma habe ich gemeint. Ne? Also Buddha, Dharma und Sangha. Ja, und hat sich niedergeworfen und der Buddha hat es bestätigt, dass er ihn aufnimmt und das war es schon gewesen. Das heißt, die Sangha wurde schon zu Buddhas Zeiten sehr hoch geschätzt im Wert, gleichwertig wie der Buddha selber und wie die von ihm verkündete Lehre. Sicher gab es da auch mal andere Meinungen im Buddhismus, nicht alle sehen das gleich. Es gab sicher auch Phasen, wo die Sangha nicht so wertgeschätzt wurde, wo auch die, der Lehrer, die Bedeutung des Lehrers, des Gurus sehr betont wurde. Aber bei uns ist es ganz klar, die Sangha ist eine der drei Juwelen, die für uns sehr wichtig ist. Ja, und es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen, warum sie so wichtig ist. Ja, eine sehr interessante Geschichte hat sich abgespielt, kurz nachdem der Buddha Erleuchtung erlangt hat. Es war wenige Tage danach, er war noch unter dem Bodhibaum, also in dieser Gegend hat er gelebt. Und ja, und war ganz glücklich über seine Erkenntnis, über seine Einsicht, eben seine Erleuchtung. Und ganz beseelt von dem Gedanken, dass ja dann alles gut ist. Und da kam ein Deva zu ihm. Also Deva, das ist so eine indische Form von, ja, ist schwer zu übersetzen, wir haben kein Wort, was genau passt, irgend sowas zwischen Gott und Geist, so ein Wesen halt. Ne? Ist da gekommen und hat gesagt, Buddha, deine Lehre, die ist so wunderbar, die ist großartig, du musst jetzt rausgehen und sie den Menschen lehren. Und der Buddha hat gesagt, ach Deva, ich glaube, das hat keinen Sinn. Das, was ich den Leuten sage, das ist ja im Wesentlichen das Gegenteil von dem, was sie machen. Wenn ich das denen sage, die werden das nicht hören wollen, die werden das nicht machen, die werden das ablehnen und das bereitet den Zuhörern Verdruss und das bereitet mir Verdruss. Lass es doch gleich bleiben. Der Deva hat gesagt, naja, bei den meisten Menschen mag das stimmen. Aber manche haben nur wenig Sand auf den Augen. Wenn du denen die Lehre erklärst, dann werden sie es verstehen und dann werden sie es in die Praxis umsetzen und großen Nutzen daraus ziehen. Diese Geschichte ist sehr erhellend, weil sie eigentlich schon ein gutes Schlaglicht darauf trifft, wie der Buddhismus weitergegeben wurde, die ganzen Jahrhunderte. Buddhisten sagen, wir missionieren nicht. Christen sagen, ja, missioniert schon. Aber schon ein bisschen anders, ja, so, ne? Na, auf diesem Gedanken. Ne? Man geht schon davon aus, dass man nicht versucht, marktschreierisch alle Menschen zu erreichen, sondern man wartet, ob Interesse da ist. Das kennen, das ist so ein feiner Unterschied. Und wir sehen aber aus der Geschichte noch einen zweiten Punkt und auf den will ich eigentlich heute eingehen. Wir sehen, dass schon dem Buddha kurz nach der Erleuchtung klar war, dass das, was er lehrt, ziemlich genau das Gegenteil ist von dem, was die Leute machen. Und das war damals so und das ist heute so. Und das ist eine Schwierigkeit für uns. Wir wollen etwas in die Praxis umsetzen, was völlig anders ist, als was die anderen Menschen in dieser Gesellschaft machen. Wir leben aber ständig in dieser Gesellschaft mit den anderen zusammen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Überall werden wir ständig konfrontiert mit dem, ja, Denken der Mehrheit, mit dem üblichen Denken heute. Ja? Und natürlich beeinflusst es uns. Wir sehen, wie die Menschen hetzen von Termin zu Termin, sich eilen, um alles schnell zu erledigen, sich versuchen, eine eigene Welt zu bauen, in der sie getrennt sind vom Rest der Welt. Ja, damit meine ich die, die immer Ohrhörer haben. Ja. Hören dann irgendetwas, ja, ist ganz egal, was sie hören, aber sie sind eben nicht da. Sie wollen mit dieser Beeinflussung, die sie sich ausgewählt haben, ganz bewusst wahrscheinlich, oder auch unbewusst, ist ja egal, aber ausgewählt haben, aber sie entfernen sich von der Umgebung. Sie leben in ihrer eigenen Welt, mit ihren Videos, die sie immer schauen, in jeder freien Sekunde. Es ist also schwierig, in dieser Welt ganz anders zu sein. In dieser Welt achtsam zu sein, im Augenblick zu leben, offen zu sein für die Umgebung, interessiert Anteil zu nehmen. Ja, und das Einzige, was uns da hilft in dieser Situation, ist die Sangha. Viel im Kontakt mit der Sangha zu sein. Wie hilfreich ist es zu sehen, wenn jemand etwas achtsam macht, wenn jemand achtsam geht, wenn jemand liebevoll spricht, wie wertvoll ist das, wenn jemand tief zuhört. All diese Dinge können wir sicherlich auch draußen in der Welt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit nur in der Sangha erleben. Und die nähren uns, die helfen uns weiter. Und dadurch, dass wir in der Sangha sind, helfen wir natürlich auch den anderen. Ganz klar, das ist ein Geben und ein Nehmen. Wobei niemand eigentlich dem anderen was wegnimmt, das ist eigentlich das falsche Wort. Irgendwie, wir bauen zusammen eine Energie der Achtsamkeit auf. Ja? Und bestärken uns und ermutigen uns in der Praxis. Und das wird sehr hoch geschätzt in unserer Praxis. Im Grunde bei jedem großen Retreat wird nachher gesagt, geht nach Hause, sucht euch eine Sangha. Und wenn es keine Sangha gibt, dann gründet eine. Immer wieder habe ich das gehört. Die Sangha ist aber jetzt ist also eine große Unterstützung für uns auf dem Weg. Die Sangha ist aber auch ein Übungsfeld. Wenn wir uns mal überlegen, was das Schwierigste im Leben ist, mit dem wir am meisten Probleme haben. Also ich glaube, es ist mit anderen Menschen. Also einfach der ganz normale, wie man sagt, das Menschen, die ganz normalen Schwierigkeiten. Wir lernen sehr viel in der Praxis, gerade von unserem Lehrer Thay, der sich wirklich das sehr große Mühe gibt, umfassend Beratung zu geben, wie man die Beziehungen zu anderen Menschen gut gestalten kann, friedvoll, glücklich und für beide Seiten nährend. Und es hat ja wirklich ein ganz umfangreiches Ideen- und Hilfsangebot. Dennoch natürlich ist es uns nicht in die Wiege gelegt und wir müssen es erstmal lernen. Und ja, es ist schwierig natürlich, das erstmal sozusagen anzuwenden draußen in der Welt. Sagen wir so, es ist schwierig. Es ist nicht wirklich schwierig. Aber trotzdem will ich sagen, die Sangha ist auch ein Übungsfeld, in dem wir eben auch diese Lehren üben können. Weil auch in der Sangha gibt es natürlich Spannungen. Und auch in der Sangha gibt es Eifersüchteleien. Auch in der Sangha gibt es Missverständnisse. Und all die, der ganz normal, diese ganz normalen Dinge, die, ja, das Zusammenleben schwierig machen können. Und wir sollten sehen, dass das natürlich auch in der Sangha passiert und dass das aber ein tolles Übungsfeld ist. Weil es sollte leichter sein, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Einfach dadurch, dass wir in der Sangha ja unsere guten Eigenschaften nähern, zur Ruhe kommen, Stabilität finden, Frieden finden und in dieser Situation natürlich leichter kommunizieren können mit anderen, die das auch machen übrigens. Und dann müsste es doch möglich sein, die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Leichter als draußen in der Welt. Also es ist ein großes Übungsfeld und wir wissen auch von so Hintergrundberichten, die man manchmal so kriegt von Mönchen und Nonnen, dass Thay das sehr bewusst war, dass das natürlich auch in seinem Orden, also bei den Mönchen, bei seinen Mönchen und seinen Nonnen, natürlich auch ein Thema ist. Und obwohl es steht auch in Büchern eigentlich. Und dass er das aber auch bewusst als Übungsfeld sieht, ja, und sich gezielt zurückgehalten hat, einzugreifen. Er hat das nie gemacht. Also wenn man ihn involvieren wollte in irgendwelche Schwierigkeiten, Thay, hilf uns da, wir brauchen so dringend, ja. Er sagt, ihr habt eure Regeln, ihr habt eure Methoden. ihr habt so viel gelernt, jetzt müsst ihr das hinbekommen, ausprobieren. Ja? Gut, also die Sangha ist auch ein Übungsfeld. Ich möchte aber noch auf zwei ganz andere Themen eingehen. Ein Thema, da komme ich jetzt mal von einer ganz anderen Seite, da mache ich jetzt einen großen Gedankensprung. Was ich sehe in dieser Gesellschaft, ist ein ziemlich ungehemmter, ausufernder Individualismus. Das Thema Individualismus ist so eine Erfindung, die wir seit ein paar Jahrhunderten große Bedeutung hat in unserer Gesellschaft, wachsende Bedeutung hat. Und ich denke, dass wir heute schon von einem übertriebenen Individualismus reden können und auch wirklich viele Schwierigkeiten sehen, die dadurch ausgelöst werden. Das eine, was ich sehe, ist eine große Schwächung der Familien. Dass Familien sehr leicht auseinanderbrechen, dass der Zusammenhalt oft sehr schwach ist. Und das ist einfach eine Folge des Individualismus, dass man so sehr eben beharrt darauf, seinen eigenen Weg, seine eigenen Ideen, ne, nur auf sich selber schaut und das Thema, das Wir-Gefühl eben schwach ist und leicht sozusagen die Familie verlässt, den Kontakt kippt. Ja, weil es geht ja um meinen Weg. Ich muss ja mit diesem Leben das und das machen. Ich. Gab sogar mal eine Untersuchung, wie oft das Wort Ich verwendet wird und wie oft das Wort Wir verwendet wird. Und das Erstaunliche war, das hat sich sehr stark verändert in den letzten 100 Jahren zugunsten Ich. Ja, einfach so alle Texte, ne? So Bücher, Lieder. Vielleicht war es auch nur Lieder. Aber Musik, also gesungene Lieder, egal. Aber ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Wir sehen ein Auseinanderfallen der Gesellschaft in viele, viele kleine Gruppen. Interessensgruppen, die aber einfach sich gefunden haben, nicht aus der Idee, als Gemeinschaft zu leben, sondern eben aus der Idee, dass sie halt gewisse Interessen haben, gewisse Schwierigkeiten in der Gesellschaft haben und andere suchen, die die gleichen haben und dann um ihre Rechte kämpfen gegen die anderen. Ja, das meine ich mit Interessensgruppen. Wir haben das sehr stark erlebt in der Corona-Zeit, wie schnell da eigentlich die Gesellschaft wie schnell da eigentlich Risse entstanden sind und Gräben aufgerissen wurden und wie schwach da eigentlich das Wir und das Gemeinschaftsgefühl war. Und ich möchte noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Dieser starke Individualismus führt auch zu einer Überforderung. Weil es läuft ja oft so, unser Denken. Wir hören von irgendwelchen Problemen im Land oder in der Welt oder auch in der Gemeinde von Problemen. Ja, und wir sehen uns nicht als Teil der Gesellschaft, wir sehen uns als ich, als eine Person und überlegen uns, was kann man machen? Da muss man doch etwas machen. Ja, aber welche großen Probleme kann man lösen alleine? Es geht nicht. Aber wir haben das Gefühl, wir müssen etwas tun. Ja? Und das sehe ich immer wieder. Ich denke mir immer wieder, glauben die Leute denn, dass sie das alleine machen können? Eine Person ein Problem lösen, was ganz Deutschland betrifft? Kann doch nicht sein. Aber gefühlt ist es so. Das passiert durch unseren Individualismus. Es fühlt sich so an. Weil wir zu sehr auf uns, nur an uns denken und nicht an die anderen. Eben nicht so intensiv leben in dieser anderen Gruppe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Sangha, was auch immer. Ja, und dann bleibt es an uns hängen. Ja, also ich denke, dieser übertriebene Individualismus führt zu viel Leiden bei vielen Menschen überall im Land. Und was wir brauchen, ist eben mehr Gemeinsinn, ist mehr Wir-Gefühl, ist mehr von dem, wie Teides sagt, vom Geist, sich vom Geist der Zusammengehörigkeit leiten lassen. Das ist eine Formulierung, die ich in einem seiner Bücher gefunden habe. Sich vom Geist der Zusammengehörigkeit leiten lassen. Ja, das brauchen wir mehr in unserer Gesellschaft. Natürlich können wir nicht die Gesellschaft ändern, aber wir können bei uns anfangen und wir können einen Platz schaffen, wo man es lernen kann. Und das ist die Sangha. In der Sangha lernen wir, wie es tatsächlich ist, dass geteiltes Leid halbes Leid ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft haben wir das schon gesehen, wenn wir etwas aussprechen konnten in der Gesprächsrunde, wie das schon leichter geworden ist. Allein das Verständnis der anderen. Oh, nichts anderes, keine großen Tipps und Ratschläge. Ne? Allein das Verständnis. Und schon geht es uns leichter. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir uns eben als Gemeinschaft sehen und sehen, dass wir nur gemeinsam die großen Probleme lösen können. Ja, und das meine ich wirklich so hart. Ich denke schon, dass wir bei manchen Problemen eine sehr schlechte Figur machen, weil wir zu wenig verstehen, dass wir das eben nur gemeinsam lösen können. Und das ganz große Problem unserer Zeit ist sicherlich der Klimawandel. Und das ist ja noch größer. Das können wir ja nicht mal lösen, wenn wir alle in diesem Land zusammenhalten oder alle in der EU. Es reicht immer noch nicht. Es müssen noch mehr Menschen mitmachen. Also es ist ein globales Problem und es ist ein Problem, was letztlich nur global gelöst werden kann. Also es ist sehr wichtig, da zu einem gemeinsamen Handeln und gemeinsamen Denken in die gleiche Richtung zu kommen. Es passt aber gar nicht zu der Art und Weise, wie wir leben und wie wir denken. Ja, und das ist ein ganz großes Thema. Und da möchte ich einfach gesagt haben, die Sangha ist ein ganz wertvoller, wichtiger Ort, der uns hilft, Fortschritte auf diesem Gebiet zu machen und diese Fortschritte auch anderen anzubieten. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch ein bisschen tiefer schürfen. Ich denke, dass wir auch in der heutigen Zeit sehr viel Angst haben, sehr viel Ärger und Wut in der Gesellschaft. Gut, die Gründe sind das ganz klar. Wir sehen halt viele Entwicklungen eben als krisenhafte Entwicklungen und viele Menschen fühlen sich überfordert und sehen vor allem die Risiken, weniger die Chancen, weil die Veränderungen bringen ja normalerweise beides mit sich. Und wenn man den Blick natürlich sehr auf die Risiken hat, kriegt man Angst. Also so eins, die künstliche Intelligenz ist ja jetzt ein Thema, über das alle reden. Und das ist für mich eines, was also wo es sehr viele Chancen gibt. Also rein gefühlt für mich, ich glaube, es hat mehr Chancen als Risiken. Aber wir reden über die Risiken. Beim Klimawandel ist ein bisschen anders. Ich denke, dass der mehr Risiken bringt als Chancen, aber er bringt auch Chancen. Finde ich auch schade, dass man so wenig über die Chancen redet. Gut. Okay, aber sei es drum. Es ist so, in unserer Gesellschaft im Moment. Und ich möchte jetzt mit euch den Blick ein bisschen drauf schärfen, den Blick drauf legen, woher eigentlich jetzt diese Emotionen kommen. Und ich denke, das ist ganz hilfreich, das sich mal anzuschauen. Thay hat ja ganz gerne auch uns gelehrt, Erkenntnisse der Vijnanavada-Schule, das ist eine spätindische Schule des Buddhismus, mit diesen 8 Teilen des Bewusstseins. Ja, also unser Bewusstsein oder unser Geist besteht aus 8 Teilen. Ich will jetzt nicht alle erzählen, aber einer ist da besonders interessant. Und dieser Teil, also 2 wichtige sind eben das Geistbewusstsein und das Speicherbewusstsein, die kennen wir. Und die dritte ist das Manas. Ich verwende gerne das Wort Manas. Die deutsche Übersetzung gibt es mehrere. Manche verwenden Ich-Bewusstsein, das finde ich ganz unglücklich, weil man dann gleich anfängt zu fantasieren, bevor man zuhört, was es ist. Und dann kommt was Falsches raus. Also Ich-Bewusstsein ist gefährlich. Ich nenne es lieber Überlebensbewusstsein oder unsere eingebaute Warn-App. Ja? So, also das Manas ist ein Teil unseres Geistes, tief unten im Unbewussten, den wir teilen mit allen Säugetieren zumindest, aber auch mit vielen anderen Tieren. Und diese Aufgabe des Manas ist schlicht und ergreifend, uns zu warnen vor Gefahren. Aber natürlich müssen wir das verstehen aus dem Biologischen. Also jetzt müssen wir den Mensch mal als Tier sehen, das in der Savanne in Afrika lebt, was wir ja lang genug gemacht haben. So. Und an diese Zeit erinnern. Und dafür ist es gedacht. Das ist dieses System, was sehr schnell beim Rascheln im Gras entscheidet, das ist wahrscheinlich eine Schlange, Angst auslöst, mit der vielleicht Reaktion schnell wegzulaufen. Das geht unglaublich schnell. So schnell können wir gar nicht denken. Das ist der Wert von Manas. Man hat natürlich auch viele Schwächen, aber der Punkt ist, es ist so tief drinnen in uns, dass es brutal schnell ist, eben schneller, als wir denken können. Das ist in so Situationen wichtig. Es kann natürlich auch sozusagen Wut auslösen und wir nehmen dann Prügel und hauen drauf, auf was auch immer. Ich weiß nicht, ob es bei einer Schlange Sinn macht, aber egal. Es ist auch eine der möglichen Reaktionen, die tief in uns drin sind, dann den Prügel draufhauen. Ne? Also kämpfen gegen das, was uns Angst macht. So, und dieses System ist in uns drinnen. Das ist wichtig zu wissen. Und dieses System erkennen wir, dass es angeschlagen hat an der Angst, am Ärger und an der Wut. Ja? Sonst läuft es völlig unbewusst, aber wir können davon ausgehen, wenn Angst hochkommt, wenn Ärger und Wut hochkommt, hat das System Alarm geschlagen. Nun, dieses System ist natürlich in den meisten Situationen nicht angemessen. Das heißt, es in den wenigsten Situationen, in denen wir heutzutage Angst haben oder Wut empfinden, helfen uns diese Emotionen weiter. Weil wir die wenigsten Probleme dadurch lösen, dass wir schnell wegrennen. Ich meine, es gibt so Probleme, ja, aber es ist selten. So. Und genauso ist es mit der Wut. Mit draufhauen lösen wir auch die wenigsten Probleme. So. Das heißt, in dieser komplizierten Gesellschaft, in der wir heute leben, sind diese Emotionen im Allgemeinen nicht hilfreich. Trotzdem kommen sie in allen möglichen Situationen hoch und ja, machen uns eigentlich das Leben schwer, weil wer fühlt sich wohl, wenn er Angst hat? Wer fühlt sich wohl, wenn er wütend ist? Es geht nicht. Jetzt ist es aber so, dass dieses Manas, wir können, also dieses Manas ist unbewusst, wir können das nicht mit unserem Willen beeinflussen, direkt. Aber wir können es indirekt beeinflussen. Denn dieses System, ich sage mal so, es ist immer da, aber es kann sensibler eingestellt sein, dass es sozusagen bei jeder Kleinigkeit hochgeht, Und es kann weniger sensibel eingestellt sein, dass schon mehr passieren muss, ne? Dass schon was explodieren muss da in der Nachbarschaft, damit man Schreck kriegt. Ja? Also es kann verschieden sensibel eingestellt sein. Und diese Einstellung können wir auch nicht mit dem Willen einstellen, wir haben da keinen Drehknopf, aber unser Denken, unsere Einstellung, mit der wir das, was wir immer wieder denken in Bezug auf die Probleme, von denen wir hören in Gesprächen, von denen wir hören im Radio, von denen wir lesen in der Zeitung, diese Gedanken, die wir da denken, haben darauf Einfluss. Jeder Gedanke von, naja, also wenn wir uns mitreißen lassen mit der Angst und wenn wir diese Angst praktisch nähren, indem wir uns vorstellen, wie schlimm alles wird, wie furchtbar alles wird, das kann man sich ja ausmalen, dann wird alles noch schlimmer und wir werden sensibler in dieser Beziehung. Wir kriegen noch mehr Angst. Es kommt öfters Angst hoch. Genauso mit Ärger und Wut. Umgekehrt, wenn wir beruhigende Gedanken haben, Gedanken der Zuversicht, na ja, das gibt sicher auch Schwierigkeiten, aber es gibt ja auch tolle Chancen. Oder das wird schon irgendwie klappen. Oder ich werde schon damit zurechtkommen. So schlimm wird es auch wieder nicht. Ne, der Wetterbericht ja, macht auch gerne auf Alarm und dann ist nicht viel, ja. Also meine Frau war heute ganz aufgeregt, weil irgendwelche Sturmwarnungen waren. Und ich meine, oh, das ist so gefährlich, nach Neuburg zu fahren. Das sage ich, also ich sehe im Wetterbericht vom Münchner Raum überhaupt keinen Sturm. Also ich wüsste gar nicht, was ist. Ich habe dann nachher gehört, es gibt einen Sturm, aber der ist halt in den Niederlanden. Und in Nordrhein-Westfalen, ja. Also, es ist schon weit weg. Ja. Aber das kommt immer auf uns zu. Und es ist wichtig, dann auch zu sehen, dass manches einfach wirklich übertrieben ist oder einfach auf uns keine Auswirkung hat. Und das müssen wir uns sagen. Dieses Denken gibt uns Zuversicht. Solches Denken beruhigt uns. Solches Denken stabilisiert uns. Und es ist sehr wichtig, wie wir mit diesen Schwierigkeiten, in denen wir heute stecken, als Menschheit oder als Gesellschaft hier in diesem Land, dass wir mit denen geschickt umgehen und uns nicht mitreißen lassen in Angst, Furcht und Bedrohungsszenarien, sondern dass wir lernen, zuversichtlich zu schauen in die Zukunft und in unsere Möglichkeiten und die Möglichkeiten der Gesellschaft damit umzugehen. Und das hat mit unserem Denken zu tun. Ganz wichtig. Immer wieder suchen, immer wieder relativieren die Probleme und die Chancen sehen und die Möglichkeiten damit geschickt umzugehen. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht beteiligen soll. Natürlich müssen wir was gegen Klimawandel tun, das ist schon klar. Wird uns ja auch genug von der Regierung schon vorgeschrieben, aber wir können auch noch extra Dinge machen, ist schon klar. Es ist ja auch gut. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir uns von der Angst und von den Horrorszenarien wegreißen lassen. Und das führt tatsächlich zu mehr Angst und Ärger und Wut. Wir müssen wissen auch, dass dieses Manas ja nicht sehr zielgerichtet ist. Das ist ja ein sehr einfaches, ich sage mal primitives System, was so nach Mustererkennung arbeitet, würde ich mal sagen, modernen Computerausdrucksweise. Und das verallgemeinert leicht. Das heißt also, wenn wir uns wegreißen lassen, durch Ängste über den Klimawandel, kann das dazu führen, führt es zu mehr Ärger, Wut und Aggressivität, heißt das ja. Das heißt ja Aggressivität. Und kann dazu führen, dass wir völlig unduldsam in einer ganz anderen Sache sind. Ja? Das vermischt sich alles im Körper, ja? Also, gibt es dann am Schluss einen Zusammenhang zwischen Angst vor dem Klimawandel, was ja Angst ist, was uns beunruhigt, was uns unduldsam macht, aggressiv macht, und am Schluss streiten wir uns mit dem Nachbarn über das Auto, was falsch parkt. Ja? Steht ihr diesen weiten Bogen? Es ist mir ganz wichtig, das herauszuarbeiten. Dass das die Dinge, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, haben aber doch etwas mit zu tun. Oder ich höre viel über Schwierigkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahnen, S-Bahnen, dass Menschen wegen Kleinigkeiten ausrasten. Die sind völlig unangemessen zu dem, was da vorgefallen ist. Ausrasten. Warum? Weil sie unter so großem Druck stehen. Das kann natürlich eine persönliche, ganz schwierige Situation sein, aber es können auch diese Ängste sein, Klimawandel, KI, Krieg in Russland, in der Ukraine und so. Egal, diese Dinge, das vermischt sich, das erzeugt in uns ein Gefühl der Bedrohung, ein grundsätzliches Gefühl der Bedrohung, in einer gefährlichen, feindseligen Welt zu leben. Dieses Gefühl kann entstehen und da müssen wir gegenarbeiten. Das ist so wichtig, dieses Problem zu sehen und immer wieder, wenn wir uns diesen Einflüssen aussetzen, diesen negativen, geistig dagegen arbeiten und das sozusagen in Ruhe verarbeiten. Ja? Wenn wir wieder das Gefühl haben, dieses Land ist unbewohnbar in 50 Jahren. Also so Dinge halt, die sowieso für maßlos übertrieben. Ne? Aber klar sagen, okay, das ist eine Meinung. Wir wissen nicht, wie es ist. Es wird vielleicht nicht leicht, aber irgendwie werden wir schon damit zurechtkommen. Das ist der wichtigste Punkt. Um wieder zurückzukommen in die Ruhe und in die Stabilität, aus der wir dann sinnvoll ins Handeln gehen können. Nicht aus Angst oder Ärger handeln, sondern aus der Stabilität und der Überlegung, was hilfreich ist, mit Nachdenken, was bewirkt das wohl, was ich tue, ist das wirklich gut, was hat das alles für Nebenwirkungen, und wenn wir dann draufkommen, ja, das ist doch ein hilfreicher Beitrag, und dann tun wir es. So rum handeln. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, um gut durch diese Zeit zu kommen. Ja, gut, ich denke, ja, und ach, und jetzt hätte ich beinahe vergessen. Ja, die Kurve zurück zur Sangha. Da ist noch ein Zwischenschritt. Und der Zwischenschritt ist der. Also, der Umgang mit diesen Bedrohungen, die wir heute erleben, die wir haben, auch tatsächlich ja auch haben, sind ja Schwierigkeiten, sind ja auch Bedrohungen. Der Umgang ist schwieriger, je mehr wir uns bedroht, schwach fühlen, ja, und weniger schlimm, je stärker und stabil wir uns fühlen. Und jetzt ist ganz tief in uns Menschen, aus der Zeit, als wir noch als, ja, mehr oder minder Tiere in der Savanne gelebt haben, ganz tief, oder als Affen oder so, ganz tief in uns ist drin, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, die zusammenhält, dann wird es gut werden. Und wenn wir allein sind, geht alles schief. Wir Menschen, im Grunde können wir Menschen nicht überleben als Einzelgänger. Nie konnten wir das. Wir Menschen können nur in Gruppen überleben. Das ist unsere Natur. So, deswegen gibt uns die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in der wir angenommen sind und so sein können, wie wir sind, gibt die uns Kraft und Stabilität auf einer ganz, ganz tiefen, unbewussten Ebene. Einfach nur dazuzugehören. Und diese Kraft und Stabilität ist heute das, was wir am dringendsten brauchen, um gut über die Runden zu kommen. Ja, also das nochmal kurz, jetzt nochmal zum Schluss nochmal kurz die Zusammenfassung. Also praktisch, es sind drei vier Themen, die ich angesprochen habe. Das eine ist, wir brauchen die Sangha, damit wir diesen Weg gehen können und uns nicht praktisch verlieren in den Einflüssen der Umgebung. Diesen eigenen Weg weitergehen können. Die Sangha ist ein Übungsfeld, in dem wir üben können, geschickter mit Schwierigkeiten und Spannungen im zwischenmenschlichen Verhältnis umzugehen. Die Sangha ist ein Ort, an dem wir lernen können, dass ein bisschen weniger Individualismus sehr angenehm und hilfreich ist. Es entlastet uns ja auch. Es tut uns einfach gut. Und es ist ein Ort, in dem wir Sicherheit und Stabilität bekommen, die uns helfen, ruhig und stark durch dieses Leben zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören.